Guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Thema heute ist die Machtfrage. Und der Text ist heute wieder aus Haggai. Haggai 2, die Verse 20 bis 23. Die Machtfrage ist ein Thema, das die Menschen schon immer beschäftigt hat. Und Kinder stellen auch irgendwann schon mal fest, dass sie Macht über ihre Spielzeuge oder über kleinere Lebewesen haben. Ja, in der Schule wird auch schon irgendwie der Klassensprecher gewählt. Und wenn man größer wird, hat man auch immer diese Machtspielchen auf der Arbeit. Im Ort gibt es den Bürgermeister, den Ministerpräsident im Bundesland und irgendwann der Bundeskanzler oder Kanzlerin. Und auch auf internationaler Ebene gibt es oft diese Machtfrage. Welches Land steht ganz vorne? Und ja, das drückt man irgendwie mit mehr Waffen, größeren, schlimmeren Waffen aus. Oder welches Land ist das reichste? Welches Land kann man wirtschaftlich irgendwie ausbeuten? Oder wo hat man die Vorreiterstellung? Die Machtfrage, die führt uns sogar ganz bis an den Anfang der Geschichte der Menschheit. Als der allmächtige Gott diese Welt schuf, gab er dem Menschen Macht. Er sollte als Stellvertreter Gottes hier auf der Erde, ja, die Erde bebauen, bewahren und beherrschen. Es gab nur einen, der mächtiger war als der Mensch, und das war der Schöpfer selbst. Der Teufel in seiner Listigkeit, der stellt die Macht Gottes in Frage, und auch der Mensch, der will irgendwann unabhängig sein und einmal sein wie Gott. Die genau die gleiche Macht haben. Und indem er diesen Machtanspruch Gottes über sein Leben ablehnt und selbst Gott sein will, gerät aber in einen anderen Machtbereich, den des Teufels. Und der Paulus sagt im Neuen Testament, dass wir immer zu irgendeinem Machtbereich gehören. Entweder sind wir Sklave Gottes oder Sklave des Teufels, so drückt er das aus. Aber in 1. Mose 3, Vers 15 gibt es die erste gute Nachricht. Da heißt es, da wird jemand Mächtiges kommen, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Und über das ganze Alte Testament steht diese Frage, wer ist dieser mächtige Messias? Nach und nach entwickelt sich so die Heilsgeschichte und mit Noah gibt es einen Neuanfang für die Menschheit, mit Abraham einen Neuanfang mit einem Volk. Und dieses Volk Israel geht durch Höhen und Tiefen in der Richterzeit und auch später in der Königszeit, ist es nicht besser. Gott erwählt den David und dieser König David hat die glorreiche Idee, ich baue dem Herrn Zebaoth ein Haus. Und Gott sagt, nein, du baust mir kein Haus, das wird dein Sohn tun, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde aus dir eine Dynastie hervorgehen lassen. Und dieses Haus wird geknüpft sein, also diese Dynastie, an dem Verhältnis der Nachfolger zum Tempel. Und wir sehen schon in der nächsten Generation, der Salomo, der baut zur Anbetungsstätte für fremde Götter. Die Konsequenz ist, das Reich Israel wird getrennt in Nord- und Südreich. Im Verlauf gibt es immer wieder gottesfürchtige Könige, die sich wirklich um den Tempel gekümmert haben. Die segnet Gott, aber größtenteils sind es gottlose Könige, denen der Tempel egal ist, denen der Gottesdienst nichts bedeutet. Und so kommt es zum letzten König in Juda, der König Jojachin, und über den spricht Jeremia in Kapitel 22, so ab Vers 24. Da sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Jojachin, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich dich doch von dort wegreißen. Behaltet diesen Siegelring mal im Hinterkopf, der kommt später nochmal vor. Und Gott verspricht hier und sagt, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen, denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Diese Dynastie ist kaputt mit diesem letzten König. Und das passiert im Jahr 586 vor Christus. Da wird dieser Tempel zerstört und das Land wird verwüstet. Das Volk kommt ins Exil. Und diese Macht, die Gott diesen Königen gegeben hat, wird ihnen weggenommen und fremden Weltmächten gegeben. Hat Gott sein Volk hier vergessen im Exil? Was war mit dem Versprechen an David? In dieser Zeit der Machtlosigkeit ist Gott aber weiterhin treu. In dieser Gefangenschaft gibt es immer wieder so einzelne Personen wie einen Daniel, eine Esther oder einen Mordechai, die wirklich auch mächtige Positionen in diesem großen Weltreich hatten. Irgendwann werden die Babylonier abgelöst durch die Perser und der Perserkönig Kyros, der erlaubt den Juden unter der Führung von Zerubabel und dem Priester Jeschua wieder in ihr Land zurückzukehren, als diese festgelegte Zeit des Exils vorbei ist. Und er gibt den Auftrag, baut auch wieder den Tempel, damit euer Gott auch wieder entsprechend verehrt wird. Der Tempelbau wird begonnen, aber wird abgebrochen nach 16 und für 16 Jahre lang Stillstand, weil einfach Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Es wird angefochten und letztendlich war es dem Volk irgendwann egal. Es hat ja auch irgendwie ohne Tempel funktioniert. Bis 520 vor Christus so Propheten wie Haggai oder Sacharja auftreten. Und wir hatten bereits drei Botschaften von Haggai in Predigten hier gehabt. Das erste war, baut den Tempel. Ja, für uns so die Aufforderung, trachtet nach dem Reich Gottes. Wir sind der Tempel Gottes als Gemeinde. Dieser Befehl wird befolgt. Das Volk fängt motiviert an. Nach einem Monat ist diese Motivation aber irgendwie wieder im Keller. Und da braucht es Ermutigung, das ist die in der zweiten Rede. Da sagt Gott, ich bin mit euch. Und das Volk baut weiter. Und als drittes dann die Zusage, als dieses Fundament vom Tempel fertig ist und Gott sieht, ja, dem Volk ist es wirklich ernst, da sagt Gott, ab jetzt werde ich euch segnen. Ihr werdet erfolgreich sein, auch im privaten Leben. Das war so der letzte Stand im Buch Haggai. Also der Grundstein des Tempels ist gelegt, das Volk baut und das Volk zeigt, dass es ihm ernst ist. Und nach diesen drei Reden, die jeweils an diesen politischen Führer, dem geistlichen Führer und an das Volk gerichtet sind, kommt jetzt an diesem gleichen Tag, wo diese dritte Botschaft erfolgt am selben Tag noch eine Botschaft und die ist am politischen Führer Zerubabel gerichtet. Das sind die Verse aus Haggai 2, die Verse 20 bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich zu einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. In dieser Predigt heute möchte ich diese Machtfrage mal aus der Perspektive aus dem Buch Haggai beleuchten. Und wir schauen uns zum einen die Allmacht Gottes an, dann diese Ermächtigung von diesem Zerubabel und wie das ein Schatten auf die Vollmacht Jesu ist. Allmacht Gottes wird hier deutlich in diesem Kapitel. Vers 20 beginnt mit dieser Wortereignisformel. Das Wort des Herrn geschah. Der Herr, der Schöpfer, der diese Welt durch sein Wort erschaffen hat, spricht durch Haggai, seinen Propheten, zu Zerubabel. Es ist am gleichen Tag, am 24. des Monats und wie gesagt, der Empfänger ist diesmal eine einzige Person. Zerubabel bedeutet Nachkomme Babels, ein Kind des Exils. Er hat vorher noch nie in Israel gelebt. Er und dieser Priester Jeschua haben die Macht vom Perserkönig bekommen, zieht zurück, bringt das Volk wieder zurück und baut dort einen Tempel auf. Er ist der Statthalter. Über ihn können wir mehr im Buch Esra und auch im Buch Nehemia lesen und auch im Propheten Zacharia. Im Neuen Testament taucht er nur zweimal im Geschlechtsregister von Jesus auf, in Matthäus und Lukas. Was macht er so als Statthalter? Was macht ein Statthalter? Der hat Macht verliehen bekommen. Hier vom persischen König Kyros. Dieses ganze Reich war in Provinzen aufgeteilt, über die Satrapen eingesetzt wurden. Ja, sozusagen Gouverneure, Verwalter, Stellvertreter des Weltherrschers in Persien. Auch später im griechischen und römischen Reich gab es solche Statthalter, zum Beispiel zu Jesu Zeit den Quirinius, der in Syrien Statthalter war. In den Versen 21 und 22 wird uns aber im Gegensatz zu dieser persischen Weltmacht die Allmacht Gottes dargestellt. Der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, der Gott, dem wirklich alle Macht gehört. Und dieser Gott ist nicht nur so die mächtigste Schachfigur auf dem Schachbrett, nein, er ist der beste Schachspieler, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Er ist der, der die Könige, die Damen und auch die einfachen Bauern auf diesem Schachbrett der Erde lenkt und einzusetzen weiß. Woran erkennt man hier Gottes Macht? An dem, was er an Himmel und Erde tut und alles, was dazwischen ist. Einfach an allem. Er erschüttert sie. Das war im Vers 6 in diesem Kapitel auch schon mal Thema gewesen. Und es sind immer wieder so Worte, die was mit Erschüttern zu tun haben. Er erschüttert, er stürzt um, vernichtet, zu Boden sinken, fallen lassen. All das bewirkt Gott. Das werde ich bewirken, sagt Gott. Die Reihenfolge dieser Erschütterung ist von groß zu klein. Ja? Himmel und Erde, dann vom Thron bis zum einfachen Soldaten, vom Königreich sogar bis zum einzelnen Pferd, wo der Reiter dann runterfällt. Wenn Haggai diese Botschaft der Vernichtung weitergibt, dann haben die Hörer damals wahrscheinlich den König Darius, der mittlerweile König war, vor Augen. Der hat ein Jahr zuvor verschiedene Aufstände im großen Perserreich erfolgreich niedergeschlagen und seine mächtigste Waffe war der Streitwagen gewesen. Ja, das erinnert vielleicht so an die Ägypter, die auch diese Streitwagen hatten. Wie geschieht dieser Umsturz, wenn der allmächtige Gott diese Weltmächte erschüttert? Da heißt es, jeder fällt durch das Schwert des anderen. Heutzutage, wo wir nicht mit Schwertern kämpfen, wäre es vielleicht Friendly Fire, wird es genannt, wenn man irrtümlich die eigenen Streitkräfte beschießt. Ja, da kommt jemand um die Ecke und man merkt nicht, der gehört zur eigenen Truppe und man gerät unter Beschuss. An wen erinnert diese Selbstvernichtung? Mir ist da Gideon eingefallen, der gegen die Midianiter kämpft, mit einer kleinen Mannschaft und die machen so ein großes Getöse und Gott erschreckt diese Feinde, sodass sie sich gegenseitig vernichten. Oder da gibt es diesen Kampf von Jonathan gegen die Philister, das gleiche Prinzip. Und in Hesekiel 38, da gibt es so eine Geschichte über die Schlacht von Magog. Gottes Macht ist so groß, dass er noch nicht mal selbst eingreifen muss. Er bewirkt nämlich, dass die Feinde sich gegenseitig zerstören. So ähnlich haben es früher die Kolonialmächte gemacht. Ja, zwei Stämme gegeneinander aufhetzen und wenn die beide geschwächt sind, dann kann man das mit leichtem und mit wenig Verlusten einnehmen. Unser Gott ist der allmächtige Gott. Er ist es, der diese Weltmächte ein- und auch wieder absetzt. Er ist der Schachspieler, dem jeder mögliche Zug einfach schon im Vorfeld bekannt ist. Und er kann seine Figuren so einsetzen, dass er zum Schluss gewinnen wird. Das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, ist dieses Wissen über diese Welt, in der Mächte herrschen, die wir nicht kontrollieren können, steht ein allmächtiger Gott, der unser Vater ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Im Vers 23, da spricht Gott diese Ermächtigung dieses Statthalters aus. Er war Statthalter, ermächtigt durch den persischen König, durch diese Weltmacht. Jetzt wird Zerubbabel eingesetzt durch die Allmacht. Und Gott tut zwei Dinge. Er nimmt ihn als seinen Knecht und er erwählt ihn, indem er ihn zu seinem Siegelring macht. Gott nimmt ihn, so wie ein Schachspieler eine Figur nimmt und in Aktion setzt. Zerubabel ist sein Knecht. Auch du und ich, wir sind letztendlich so Schachfiguren, über die Gott verfügen kann. Er hat uns in diese Welt kommen lassen, in Deutschland geboren lassen oder in welchem Land auch immer, in eine Familie, in ein soziales Umfeld, das wir uns oft gar nicht ausgesucht haben. Er gibt uns Fähigkeiten und Aufgaben. Zweitens, Gott macht Zerubabel zu einem Siegelring. Ja, was ist so die Funktion von einem Siegelring? Der steht in enger Beziehung zu dem Träger dieses Rings. Wer diesen Siegelring besitzt, kann wichtige Dokumente beglaubigen, die wirklich auch die Vollmacht dieses mächtigen Mannes beinhalten. Wer diesen Siegelring besitzt, kann mit der Autorität des Königs handeln. Das war eine Katastrophe, wenn so ein Siegelring verloren geht. Erinnert ihr euch noch an diese Stelle aus Jeremia, was über den Großvater Zerubabels gesagt wurde? Er wurde abgestreift und nicht für würdig erachtet, diese Macht zu haben. Sein Enkel, der Zerubabel, er ist wieder ein Siegelring. Er darf mit der Autorität Gottes unterwegs sein. Gott hatte diese Autorität weggenommen, weil das Haus Gottes vernachlässigt wurde. Jetzt, wo sich wieder um das Haus Gottes gekümmert wird, da ist wieder ein Siegelring da. Mit Zerubabel gibt es also neue Hoffnung. Und das geht weiter mit dem Haus Davids. Es gibt zwar keine Könige mehr und Zerubabel ist auch nicht so ein helles Licht wie die Könige der Vorzeit, wie so ein David oder ein Hesekiel, aber er taucht im Geschlechtsregister Jesu weiter auf. Auch die weiteren Nachkommen von Zerubabel waren auch nicht so mächtige Männer. Und trotzdem können wir aus Zerubabels Geschichte lernen. Gott gebraucht diesen kleinen Statthalter von einer kleinen Provinz. Gott gebraucht uns mit all unseren Fehlern, mit unseren Ängsten, mit all unserem Versagen. Und er möchte uns gebrauchen in seinem großen Schachspiel, wie ich das jetzt einfach mal so sage. Gott erwählt und verleiht Autorität. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sind nicht nur Statthalter, wir sind sogar Erben dieses großen, allmächtigen Königs. Das ist viel mehr. Wir haben einen Gott, der verlorene Söhne und Töchter wieder aufnimmt, ihnen ein Festgewand gibt und ein Festmahl stellt und einen Siegelring an den Finger steckt. Das tut unser Vater im Himmel. Stell dir vor, dieser allmächtige Gott möchte uns in seinen Dienst nehmen. Mit unseren Gaben, unseren Talenten, mit unserem Geld, mit unseren Beziehungen, mit all unseren Ressourcen. Er nimmt dich und erwählt uns und er macht aus uns mehr als Knechte und Mägde. Er macht uns zu Söhnen und Töchtern, zu Erben. Das ist das Zweite, was ich euch mitgeben möchte. In einer Welt, in der sich ein Einzelner unbedeutend und machtlos fühlt, erwählt Gott sich seine Leute und macht sie nützlich und wertvoll in seinem Reich. Mit Zerubabel, dem Nachkommen Babels, ging die Geschichte Israels weiter. Ein Neuanfang. Zerubabel ist allerdings nicht der Messias. In Matthäus 1, da lesen wir diesen Stammbaum von Jesus, wie einer den nächsten zeugte, bis zu Josef, der Mann der Maria ist, von der Jesus geboren wird. Und hier mit Jesus hat diese Heilsgeschichte den Höhepunkt erreicht. Jesus ist der Sohn Davids und er ist der rechtmäßige König. Er ist der König der ganzen Welt. Er ist der, auf den das ganze Alte Testament gewartet hat. Der der Schlange den Kopf zertritt, der den Tod besiegt, der die Sünde besiegt. Und Jesus ist derjenige, der diese Machtverhältnisse auf dieser Erde wieder zurechtrücken wird. Was mit Zerubabel anfing, hat in Jesus den Höhepunkt, das Ziel erreicht. Zerubabel ist so ein Schatten auf Jesus hin. An jedem Tag, von dem Haggai gesprochen hat, da war das Volk noch nicht gerettet oder da ist noch nicht alles in Ordnung gewesen. Es verging noch eine Zeit. Es gab immer noch wieder Weltreiche. Da kamen später die Griechen, die Römer, die Mongolen, die Osmanen, das British Empire irgendwann. Nach Zerubabel, einige Generationen später, ist der allmächtige Gott auf die Erde gekommen. Während die ersten Menschen, Adam und Eva, im Garten Eden so sein wollten wie Gott, Macht haben wollten wie Gott, macht Gott es anders. Er wird Mensch. Dieses Reich Gottes ist so ganz anders als alle anderen Weltreiche. Der Messias kommt nicht als mächtiger Herrscher, sondern als hilfloses Baby. Er wächst nicht als Königssohn am Palast auf, sondern als Zimmermann ohne festen Wohnsitz. Er hat keine Ausbildung, keine Uni und trotzdem redet und handelt er mit Macht. Und im Johannesevangelium wird Jesus immer wieder diese Frage gestellt. Mit wessen Vollmacht bist du eigentlich unterwegs? Warum tust du, was du tust? Und Jesu Antwort ist, weil Gott es mir so sagt. Gott selbst gibt mir diese Autorität. Und Jesus tut nichts anderes, als was er nicht den Vater befehlen, ja, was Gott der Vater befiehlt. In Jesus sehen wir, was unsere Aufgabe als Mensch ist, sich Gott zu unterstellen und Gott, den Allmächtigen, anzuerkennen. In Philipper Kapitel 2 wird es deutlich, wie Jesus das macht. Er nutzt nicht seine göttliche Macht auf dieser Erde, er verzichtet auf all seine Vorrechte, er wird Diener, Mensch und stirbt am Kreuz den Tod eines Verbrechers. Und dann heißt es, deshalb hat Gott Jesus alles auf dieser Welt zu seinen Füßen gelegt. Er hat ihm einen Ehrentitel gegeben. Und vor ihm wird irgendwann jedes Knie sich beugen. Jesus ist der Christus, der Herr, und ihm gehört alle Ehre. Jesus ist dieser Knecht beim ersten Kommen auf dieser Erde, aber er wird als Siegelring wiederkommen bei seinem zweiten Kommen. Wir leben in dieser Zwischenzeit, wo wir die Gemeinde bauen dürfen, den Tempel, mit all unseren Ressourcen. Wir leben in dieser Zeit, in der Gott immer noch als Allmächtiger regiert. In einer Zeit, in der Gott immer noch der allmächtige, allwissende Schachspieler ist. Seine Taktik ist so ganz anders als die aller Weltmächte. Und Gottes Gemeinde besteht mittlerweile seit über 2000 Jahren. Der große Eroberer Napoleon, der sagte mal, ich habe ein Weltreich gegründet, Alexander der Große auch, und Cäsar, sie sind zerfallen, aber das Reich dieses Jesus von Nazareth besteht ewig. Vielleicht hast du, so wie ich, auch schon mal Zweifel an diesen Schachzügen Gottes gehabt. Manchmal blickt man nicht durch, wie Gott handelt und warum Gott so solche Schachzüge macht. Manchmal steht man in der Versuchung, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Nur einmal so kurz sein wie Gott. Wenigstens vielleicht in einem Bereich des Lebens. Als drittes möchte ich uns was Praktisches an die Hand geben. Das Gottvertrauen üben. Wirklich in allen Lebensbereichen. Und eine Dienstbereitschaft. Ich wünsche uns, dass wir uns als Schachfiguren Gottes sehen, die sich einsetzen lassen. Ich möchte darauf vertrauen, dass er einen guten Plan hat, eine Strategie, die meine Denkfähigkeit einfach übersteigt. Ich möchte Teil dieses Tempelbaus, Teil der Gemeinde sein, mit all meinen Ressourcen. Ich möchte dienstbereit sein. Wenn ich große Sprünge machen soll, will ich der Springer sein. Wenn ich weit laufen soll, dann will ich der Läufer sein. Wenn Gott ein Bauernopfer möchte, um am Schluss zu gewinnen, dann einfach ein einfacher Bauer sein. Nochmal zusammengefasst, einmal für Kopf, Herz und Hand. Wir dürfen heute wissen über diese Welt, in der Mächte herrschen, die wir nicht kontrollieren können, steht ein allmächtiger Gott, der unser Vater ist. Und wir dürfen für uns annehmen, dass wenn wir uns unbedeutend und machtlos fühlen, da erwählt Gott uns und nimmt uns und gebraucht uns. Er macht uns nützlich und wertvoll im Reich Gottes. Und drittens, machen wir es doch mal praktisch, indem wir wirklich diesem großen Schachspieler vertrauen in allen Lebensbereichen. Uns überlegen, wie können wir uns in seinen Dienst stellen. Amen.